Ja, in dem Predigttext, der heute vorgeschlagen ist, in den Losungen, da fragen sich die Jünger im Gespräch mit Jesus, was bringt das Ganze? Was bringt unsere Jesus-Nachfolge? Lohnt sich das wirklich? Ups, denkt ihr vielleicht, so eine Frage. Ja, das haben sich die Jünger hin und wieder wohl auch mal gefragt. Unser Thema knüpft an die Predigt von Christoph Landes vom letzten Sonntag an. Da forderte Paulus die Korinther auf, zu überdenken, was sie bereit sind, für ihre Glaubensziele einzusetzen. Paulus zieht einen Vergleich mit Leistungssportlern, die bereit sind, absolute Priorität auf ihr Training zu setzen, weil sie fit genug sein wollen, um am Wettkampf teilzunehmen und auch den Siegeskranz mit heimzunehmen. Sebastian Mahr, der Ingolstädter Top-Triathlet in der letzten Zeit, hat uns hier in einem interessanten Interview sehr anschaulich erzählt, auf was er alles verzichtet für sein Wettkampfziel. Auf Alkohol, auf ungesunde Ernährung, auf manches Feiern, Zeit mit seinen Freunden, Komfort und andere Hobbys, die er sonst gerne machen würde. Und er hört auf den Rat seines Trainers, damit er es mental und körperlich schaffen kann, in allen Lebensbereichen voll auf dieses Wettkampfziel einzustellen. Sebastian will in 2 Jahren endlich beim Ironman in Hawaii teilnehmen, hat er uns mitgeteilt. Und er will gut abschneiden. Das ist sein großes Wettkampfziel, dem er alles andere unterordnet. Wir wurden am Ende der Predigt von Christoph gefragt, was unser Glaubens-Hawaii ist. Welche Glaubensziele haben wir? Und was sind wir bereit dafür zu tun und was zu lassen oder zumindest hinten anzustellen, falls es erforderlich ist? Haben auch wir Sehnsucht danach, mit Jesus als Trainer unsere Berufung zu entfalten? Dann, hat Christoph gesagt, müssen wir uns entscheiden, aufzustehen. Gottes Geist will uns die Kraft und die Motivation dazu geben. Alleine schaffen wir es nicht. Sonst bleiben wir, wie er sagte, als Couchpotato, als geistliches Couchpotato in unserer sicheren, gemütlichen Komfortzone hängen. Soweit zum letzten Sonntag, weil ganz viele von euch nicht da waren. Deswegen möchte ich das nochmal wiederholen, denn die Predigt heute knüpft daran an. Ja, ich will euch einladen, nochmal etwas konkreter und tiefer darüber nachzudenken. Was ist dein oberstes Ziel, wofür es sich lohnt, zu leben, zu kämpfen? Ist es, Jesus nachzufolgen? Und wenn ja, gibt es da vielleicht andere Ziele, die dann dem unterzuordnen sind, wo du bereit bist, darauf zu verzichten? Wie schon gesagt, schreibt Lukas von einer Situation, wo es den Jüngern auf einmal so richtig bewusst wurde, was sie für ihre Berufung alles zurückgelassen haben. Ihre Heimat, ihre Freunde, Verwandte, die Häuser, ihre Betriebe, sie waren ja oft selbstständig, hatten Fischereiunternehmen oder eine Zollstation mit vielen Mitarbeitern. Sie hatten praktisch alle menschlichen Sicherheiten zurückgelassen, weil ihre Berufung Mobilität erforderte und totale Abhängigkeit von Jesus. Dieses Lebenskonzept hatten sie schon eine ganze Weile gelebt, 2, 3 Jahre, aber heute kamen Selbstzweifel auf, vor der eigenen Courage. Kennt ihr das? Ob sie es auch weiterhin schaffen werden? Und wird sich das am Ende lohnen? Ich lese uns nach der Übersetzung Gute Nachricht den kurzen für heute vorgeschlagenen Text. Aus Lukas 18, die Verse 28 bis 30. Überschrieben mit der Lohn der Nachfolge. Da sprach Petrus zu Jesus: Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er, Jesus, aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Diese 3 Verse sind eigentlich kein eigenständiger Predigttext, sondern sie müssen in Verbindung mit dem gesehen werden, was dem vorausging. Die Jünger hatten nämlich, wie gesagt, gerade die Situation zwischen Jesus und dem sogenannten reichen Jüngling ganz live miterlebt. Wahrscheinlich ein netter, cooler, erfolgreicher Typ, ein Nachbar von nebenan, der so gern Jesu Nachfolger geworden wäre und der auch das ewige Leben haben wollte. Warum nicht? Er schaffte es aber noch nicht. Wir lesen ja nicht, ob er vielleicht noch ein paar Mal gekommen ist. Ich denke immer, vielleicht kam er ja noch ein paar Mal, er hat es später geschafft. Aber in dieser Situation schaffte er es noch nicht, sich von seiner Lebensphilosophie zu trennen, von seiner Bindung an Besitz und von seinem selbstgerechten Leistungsdenken zu lösen. Und er ging erstmal wieder fort. Die Jünger Jesu wurden nachdenklich und fragten: Jesus, aber wer kann das? Das ist ja menschenunmöglich. Das kann niemand schaffen. Und Jesus sagte: Ja, stimmt. Aber was dem Menschen unmöglich ist, das kann Gott schaffen, dass der Mensch loslassen lernt. Ich stelle mir vor, was die Jünger vielleicht fühlten, als der reiche Jüngling eben diese radikale Forderung von Jesus noch nicht eingehen konnte. War es vielleicht doch ein Fehler von ihnen gewesen, ganz auf die Karte auf Jesus zu setzen, auf eine Karte und nicht mehrgleisig zu fahren? Vielleicht waren sie auch in diesem Moment etwas neidisch, dass der reiche Typ weiterhin alles genießen kann, woran sein Herz hängt, und tun und lassen kann, was er scheinbar will. Siehe, sagt Petrus, siehe, das ist ein ganz starkes Wort in diesem kurzen Text. Jesus, schau her, siehst du denn nicht? Wend dich uns zu. Wir brauchen Antwort, wir brauchen Bestätigung, dass wir nicht auf dem Holzweg sind, dass unser ganzer Einsatz nicht umsonst war. Vielleicht ist Petrus nicht nur der Sprecher dieser Jüngergruppe damals gewesen. Vielleicht ist Petrus auch der Aussprecher unserer Gedanken heute. Was lösen diese Verse bei dir an Gefühlen und an Fragen aus? Wo machst du vielleicht auch gerade solche Gewinn- und Verlustrechnungen auf, ob es das wirklich bringt, sich so ganz und verbindlich reinzugeben in die Nachfolge und Gemeindearbeit? Macht es wirklich noch Sinn, seine Zeit, Kraft und Gaben auch für das Heil von Menschen in unserem Lebensfeld draußen einzusetzen oder gar geistliche Kämpfe durchzustehen für Gott? Lohnt sich das alles? Gerade wenn man noch nicht so viel Erfolg sieht, wie man gerne schon hätte? Wenn ich mich nicht täusche, dann sind vielen von uns diese Gedanken nach dem, was bringt's, was habe ich davon, bestens vertraut. Mir jedenfalls schon. Die gute Nachricht ist für uns heute Morgen, bevor wir jetzt in den Text reingehen, wir dürfen mit unseren Fragen, mit unseren Gefühlen, mit unseren Selbstzweifeln genauso ehrlich wie die Jünger zu Jesus kommen. Er hat volles Verständnis. Er wendet sich den Jüngern zu, er wendet sich auch uns heute zu. Genauso wie er die Jünger damals im Ungewissen stehen ließ, zeigt er auch uns jeden Tag neu unseren Gewinn. Das, was wir gewinnen. Die Lebensqualität, die Jesus uns verheißt. Und dann nennt er hier in diesen kurzen Versen zwei Gewinne. Erstens: Wir empfangen ein Vielfaches schon in dieser Zeit, also jetzt hier in diesem Leben. Und zweitens, wir bekommen das ewige Leben in der zukünftigen Welt, also im Jenseits. Über den zweiten Gewinn, über das ewige Leben in der zukünftigen Welt, möchte ich heute wenig sagen. Das ist so ein großes Thema, das ich nicht einfach so nebenbei abhandeln möchte. Ich werde mich jetzt in meiner Predigt darauf konzentrieren, diesen ersten Gewinn zu vertiefen und ja, mit uns darüber nachzudenken, von dem Jesus hier spricht. Dass wir ein Vielfaches schon heute in diesem Leben empfangen werden, von dem, was wir bereit sind, für Jesus aufzugeben oder zumindest in der Prioritätenordnung hinten anzustellen, damit Jesus auf Platz Nummer 1 unser oberstes Ziel sein kann. Ja, ich habe mir gedacht, oder meine Erfahrung ist es, je mehr Gottes Liebe in mein Herz fällt im Laufe des Lebens, im Laufe der Jahre, je mehr Gott mein Reden, Denken und Handeln prägt, desto weniger muss ich mich selber oder muss ich von anderen durch Druck oder Appelle zur Nachfolge Jesu geschoben oder gezwungen oder überredet werden. Das ist bei mir und vielleicht bei vielen ähnlich wie bei einem Liebespaar, wenn ein Teil dem anderen folgt und nachzieht zu dessen Wohnort. Die Motivation ist Liebe und das Ziel ist, dass sie miteinander das Leben verbringen und dass sie zusammenziehen wollen, wenn sie heiraten. Und das ist freiwillig, das ist aus Liebe, von innen heraus. Ich möchte uns an der Stelle fragen, Jesus sagt ja im Text, dass Gott das alles bewirken kann, was Menschen nicht schaffen, was ich nicht schaffe, was du vielleicht auch oft nicht schaffst. Kann es sein, dass wir in der Gefahr stehen, uns und andere mehr aus eigener Kraft oder durch Appelle zur Nachfolge motivieren zu wollen? Anstatt vielleicht wie die Jünger ehrlich vor Gott zu treten und zu sagen, Herr, wir sind gerade leer, wir haben gerade ein bisschen die Krise und fragen uns, bringt's das alles? Ist es die Mühe noch wert? Und wenn das so ist, müssen wir vielleicht neu begreifen, was wir alles gewinnen, damit wir nicht so in diese Berechnung hineingehen, als würde Jesus uns ständig die Freude am Leben vermiesen oder uns unsere Zeit und die Annehmlichkeiten wegnehmen. Sind wir in Gefahr, uns frustriert zurückzuziehen, weil wir dieses Vielfache, was Jesus uns verspricht, vielleicht gerade nicht sehen können oder noch nicht alles empfangen haben? Aber Jesus sagt doch, dass das Vielfache, was wir für unsere Nachfolge bekommen, schon jetzt empfangen wird von uns. Was kann dieses Vielfache sein? Diese Lebensqualität, die wir jetzt schon im Diesseits bekommen. Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Und mir kamen 4 Beispiele. Das erste, wir sind herausgerufene Königskinder. Na, wenn das keine Lebensqualität ist. Wir bekommen damit eine neue, eine von Gott gestiftete, viel wertvollere Identität, wie einfach nur, wer wir natürlich von Mensch her sind. Wir haben jetzt Ansehen von Gott. Gott sieht uns an. Die Jünger rufen, siehe, er wendet uns zu, so wie wir sind. Und das hat heilsame und befreiende Folgen. Denn unser Wert ist jetzt nicht mehr so abhängig von dem, was andere über uns sagen, wie andere urteilen, Erwartungen, die Menschen an uns haben. Und auch wenn andere wie der reiche Jüngling neben uns festhalten an Zielen, die wir schon vielleicht versuchen, etwas zurückzustellen, dann werden wir stärker und stehen vor Gott. Also, dass wir herausgerufene Königskinder sind, das erste Beispiel, das finde ich, ist schon mal ganz viel wert. Und es hat konkrete Auswirkungen, die ich erleben kann. Außerdem, das zweite Beispiel, was mir einfällt, erleben wir ja schon teilweise die göttliche Liebe und diesen übernatürlichen Frieden, den wir natürlich im Jenseits vollkommen erleben werden in der Herrlichkeit Gottes. Für kein Geld der Welt, nicht für 20 Autos oder 3 Villen oder was auch immer für uns viel ist, für kein Geld der Welt können wir die Liebe Gottes und können wir diesen übernatürlichen Frieden kaufen. Der wurde von einem erkauft, von Jesus Christus. Er hat den Preis gezahlt. Es ist geschenkt. Wenn wir diese göttliche Liebe und diesen Frieden schon ansatzweise in diesem Leben spüren, dann finde ich, ist es ein zweiter Wert. Dann ist es so was Großes, ja, wofür es sich lohnt nachzudenken, anderes vielleicht hintanzustellen. Und dann ein weiterer Punkt, wir sind befreit von Leistungsdenken und Selbstgerechtigkeit. Wir müssen uns nicht mehr abrackern. Es ist ein unverdientes Gnadengeschenk und Segen von Gott. Eben wie der Einleitungsvers von Elfriede auch gelautet hat, dass Gott oder Jesus gekommen ist, damit wir das Leben in Fülle haben. Dass da lebendige Ströme des Wassers fließen. Das erleben wir nicht jeden Tag so, aber doch immer wieder. Und das vierte, wir bekommen mit diesem neuen Leben eine Lebensversicherung, die nicht erst im Todesfall ausgezahlt wird. Jesus garantiert uns, er sagt, wahrlich, ich sage euch. Wenn Jesus sagt, wahrlich, dann ist es immer ein großer Moment und er beteuert. Er sagt uns, das ist die Wahrheit. Wir erfahren Schutz und Sieg, auch über böse Mächte, weil unser Trainer, unser Cheftrainer auch die beste Security ist. Und das hat stärkenden Einfluss. Nicht, dass wir gar keine Ängste und Sorgen mehr hätten in diesem Leben, aber wir müssen uns eigentlich weniger oder theoretisch gar keine Sorgen machen, weil unser Schatz im Himmel ist. Das ist auf jeden Fall die Zielmarke. Ja, diese vier Beispiele, euch fallen sicher noch mehr ein. Jesus spricht hier vom Gewinnen und vom Loslassen. Über das Gewinnen habe ich eben geredet. Aber was ist mit dem Loslassen? Das ist oft der schwierige Teil. Beide Bewegungen, das Loslassen und das Gewinnen, gehören untrennbar zusammen. Sie sind Begriffe gegenüber, so wie das Ein- und das Ausatmen. Wir können nichts Neues aufnehmen, wenn wir schon randvoll sind mit dem, was uns bisher gefüllt hat. Und damit wir Freiräume für Gottes Geschenke, für diese neue Lebensqualität bekommen, müssen wir loslassen, zuweilen alten Ballast ablegen, scheinbare Sicherheiten hinten anstellen, vielleicht auch Mut bekommen, gegen den Strom zu schwimmen, es halt anders zu machen wie der reiche Jüngling damals oder diejenigen, mit denen wir das Leben teilen, wo wir halt anders denken, uns vielleicht auch abgrenzen. Ich hätte bestimmt fragen können, ob es zwei Leute von euch gibt, die hierzu ein Zeugnis einfach spontan sagen können. Dazu haben wir auch Gelegenheit in den Mitteilungen. Ich möchte euch einfach von mir aus jetzt zwei Beispiele erzählen, die ich in der letzten Zeit gehört habe. Beispiele von christlichen Geschwistern für das Loslassen und Gewinnen, die eigentlich das nochmal lebendig ausdrücken. Die Geschwister sind nicht in dieser Gemeinde. Das erste Beispiel. Ein Mann, Anfang 50, hat mir erzählt, vor einigen Wochen, dass er endlich Mut hatte, seine Arbeitgeber zu fragen, ob er 80% arbeiten kann, damit er mehr Zeit hat für die Gemeindearbeit. Er hat sich das lange nicht getraut. Sie haben hin und her gerechnet zu Hause, ob das Geld dann wohl langen würde. Endlich war es soweit, er fragte und es wurde ihm gewährt. Die Firma wusste, dass er in der Gemeinde aktiv ist. Es kam zu einem erschreckenden Ergebnis im positiven Sinne. Er hat tatsächlich eine 4-Tage-Woche bekommen und eine Gehaltserhöhung und hat am Ende 50 Euro mehr wie vorher. Das war ein Wunder. Das war nicht zu erwarten. Und er hat das Zeugnis gegeben, hat gesagt, Gott lässt sich nicht lumpen. Er hat erlebt, dass er etwas gegeben hat und dass er ein Vielfaches gewonnen hat. Auf jeden Fall ein Vielfaches an Lebensqualität und Frucht, die er jetzt in dieser Zeit tun kann für Gott und sogar 50 Euro mehr. Vielleicht ein kleines Beispiel, vielleicht sagst du Zufall, aber für den Mann war es eine ganz große Lebenserfahrung, eine Glaubenserfahrung und das hat mich sehr angesprochen. Ein zweites Beispiel, wie kann es sein, etwas loszulassen und dafür was von Gott zu gewinnen? Ich habe gehört von einigen Männern, in Führungsposition, nicht hier in Ingolstadt, woanders, die berichtet haben, was sie gewonnen haben, als sie sich entschieden haben, morgens um 6:30 statt um 6:30 aufzustehen. Es ist ihnen schwer gefallen, auf eine Stunde Schlaf zu verzichten. Sie haben immer gesagt, ich brauche den Schlaf, ich habe so einen anstrengenden Job. Und irgendwann haben sie sich entschieden, loszulassen und auf Gott zu vertrauen. Die Männer treffen sich seit einigen Jahren immer einmal die Woche morgens um 6 Uhr, von 6 bis 7:30, trinken Kaffee, essen Brezen und sie beten zusammen. Und sie berichten, dass sie um ein Vielfaches an Lebensqualität für diese eine Stunde zurückbekommen. Dass sie in Versuchungen sind in ihrem Arbeitsleben, wo sie von Frauen angemacht werden, dass sie Widerstand leisten müssen, dass sie Entscheidungen treffen über Millionenbeträge, dass sie Menschen einstellen und ausstellen, dass sie Verantwortung tragen und dass sie oft an ihre Grenzen kommen in ihren Familien. Und das ist ein weiteres Beispiel, was mir unter die Haut ging. So wenig kann es manchmal sein. Einfach, wenn Gott einem aufs Herz legt, verzichte doch auf eine Stunde Schlaf und ich will dich segnen. Ich will dir ein Vielfaches zurückgeben von dem, was du loslässt in deiner Prioritätenliste. Ja, meistens, glaube ich, geht es in unserem Leben als Christ um ein inneres Loslassen, um unsere Einstellung im Herzen. Es geht ja, glaube ich, selten darum, dass wir unsere Häuser verkaufen müssen, dass wir alles zurücklassen müssen. Es gibt einzelne Situationen und dann berichten die Leute, dass Gott ihnen die Kraft und die Führung und die Weisheit dazu auch geschenkt hat, dass sie das oft aus eigener Kraft nicht hätten können. Der Text sagt ja, dass es bei Gott möglich ist, was menschlich unmöglich scheint. Und meine Erfahrung, die Erfahrung von vielen ist, dass Gott uns letzten Endes auch vieles lässt, dass es Gott oft gar nicht darum geht, uns die Dinge wegzunehmen. Aber Gott wird sehr klar und schreitet auch sehr beherzt ein, wenn wir die Dinge oder Menschen oder Werte, Traditionen, was auch immer, unseren Stolz über ihn setzen. Gott ist eifersüchtig und da lässt er Einzelne oder auch Gemeinden manchmal zappeln. Er lässt uns nicht fallen, aber schon auch mal zappeln, weil er uns zur Umkehr bringen will. Weil er möchte, dass die Liebe Gottes und dass sein Geist uns dazu bewegt, Jesus wieder auf die Nummer 1 zu stellen. Da kommt mir immer die Geschichte von Abraham und Isaak. Der Abraham wurde ja auch auf die Probe gestellt, ob er bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Letzten Endes wollte Gott nicht, dass Isaak stirbt. Er hat im letzten Moment auch zurückgerudert, aber es war eine Bewährungsprobe. Wie setzt er die Priorität? Liebt und verehrt er seinen Sohn Isaak mehr oder setzt er Gott, Yahweh, seinen Herrn an erste Stelle? Ja, lasst uns die vielen Möglichkeiten entdecken, zu denen Gott uns fähig machen kann, wenn wir ihn zum Chef über unser Leben anerkennen. Ist der Gewinn, den ich euch jetzt aus diesem kurzen Predigttext dargestellt habe, genug? Ist es lohnenswert? Bringt es das aus deiner Sicht, dass du das ewige Leben im Jenseits zugesichert bekommen hast? Und diese himmlische Lebensqualität auch schon hier und jetzt und heute beginnt und dein Leben prägt? Die vier Beispiele: weil du eine neue Identität als Königskind hast und Gott dich annimmt, weil du Gottes Liebe und Vergebung und seinen Frieden jetzt schon erleben darfst und an andere weitergeben darfst, und dass du die beste Lebensversicherung inklusive persönlichem Trainer und Security hast, die man sich vorstellen kann, und schon Befreiung von Ängsten und Sorgen und Leistungsdenken erlebst. Das waren jetzt nur vier Beispiele. Da gibt es bestimmt viele mehr. Ist es das wert? Jetzt, wo du den Gewinn kennst, wenn du Jesus als Ziel Nummer 1 über dein Leben machst, ist dir der zugesagte Lohn für deine Nachfolge genug? Und ja, was bist du bereit dafür hinten anzustellen und ganz aufzugeben? Gott segne unsere Entscheidung für gute Ziele und er schenke uns auch das nötige Loslassen, weil wir können es nicht allein, aber er will es vollbringen. Wir können Entscheidungen treffen, wir können dafür beten, wir können uns als Geschwister unterstützen und motivieren. Lasst uns einen Moment der Stille halten, die wir dann mit einem Lied abschließen werden.